Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Moment, ich muss nur noch eine Runde machen. Nur noch eine Runde. Maurice, ich bin gleich bei dir. Muss nur noch eine Runde spielen.
Soll das? Unverschämtheit.
Tut mir leid, ich muss hier gerade noch die eine Runde zu Ende spielen. Ich bin gleich bei dir. Moment, ich mache noch ein paar Takte Musik. Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und bei mir ist der wunderbare Maurice von der GameStar und wenn du da bist, dann würde ich sogar dieses Spiel aus der Hand legen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Das ist aber sehr liebenswürdig von dir.
Die Rede ist natürlich von Civilization. Wir wollen heute reden über Civilization 6 aus zweierlei Gründen. A, weil ich es damals zum Release der PC-Version noch nicht besprochen habe. Das ist doch ein kleiner Skandal, den wir schnellstens verbessern und ausbessern müssen. Und zweitens, weil es gerade einige Neuigkeiten zu Civilization 6 gibt. Es ist nämlich die Konsolenversion erschienen für die Switch exklusiv. Da wollen wir kurz drüber reden, wie die geworden ist, diese Version. Und es wurde ein neues Add-on angekündigt. Das haben wir natürlich noch nicht gespielt, aber das habe ich mir jetzt zum Anlass genommen, zu sagen, Maurice, wir müssen dringend mal über Civilization reden, weil das ist doch kein Zustand, dass wir dieses Spiel noch nicht besprochen haben.
Das ist ein ziemlich peinliches Versäumnis eigentlich. Ich dachte, ja. Ich bin hier in einem anständigen, ordentlichen Podcast und dann sowas.
Weißt du, und dass dann auch noch die Switch-Version Release dazu führt, dass wir endlich über dieses wohl einer der wichtigsten PC-Spiele überhaupt reden, das ist doch dann der doppelte Hohn für dich.
Bizarre. Du bist ein bizarrer Mensch, Manu, und du machst einen bizarren Podcast.
Ja, schön, dass du dabei bist.
Immer gerne.
Maurice, für die zwei Leute, die Civilization vielleicht noch nicht gehört haben, magst du es mal in zwei Sätzen zusammenfassen, was Civilization ist?
In zwei Sätzen?
Tolles Unterfangen. Ja, drei gebe ich dir sogar.
Du fragst Sachen hier. Also Civilization ist im Grunde das Rundenstrategiespiel, in dem du eine Zivilisation, wie der Name schon sagst, durch die komplette Menschheitsgeschichte führst, von der Steinzeit bis in die Moderne und auch ein wenig darüber hinaus. Genau, du spielst das auf einer Weltkarte und prügelst dich derweil halt mit anderen Zivilisationen, beziehungsweise vielleicht auch nicht, denn du kannst in der Regel auf verschiedenste Arten gewinnen, durch wissenschaftliche Überlegenheit, durch Militär, durch Religion und dergleichen mehr. Und eine der Besonderheiten von Civilization dabei ist, dass es zwar schon der Menschheitsgeschichte folgt, aber jedes Volk für sich dadurch voranschreitet. Das heißt, wenn du gut spielst, kannst du zum Beispiel schon Panzer haben, während dein Gegenspieler noch mit Rittern durch die Gegend eiert. Und du bist Kaiser Friedrich Barbarossa mit modernen Panzern, während er Mahatma Gandhi mit Rittern ist. Also
Civilization, und Atombomben nicht zu vergessen.
Genau, und später Atombomben, genau. Also Civilization hat immer so einen gewissen, schon auch Albernheitsfaktor irgendwie dadurch, aber ist halt so eine Spielwiese.
Es ist so ein bisschen so das Paralleluniversum zu unserer Welt. Es gibt die gleichen Weltwunder, du kannst aber dann eben auch die chinesische Mauer woanders aufbauen, als sie natürlich ist. Du spielst auch nicht zwingend auf einer Weltkarte, sondern halt auf einem erdähnlichen Planeten und die Menschen, die wir da steuern, also diese Leaders, die bleiben ja auch dauerhaft. Also es gibt ja auch Spiele, bei denen man eben so mehrere Generationen oder sowas spielt, aber hier, wenn du einmal Gandhi bist, dann bist du halt von der Steinzeit Gandhi bis zum Weltraum. Oder Kleopatra oder wer auch immer. Richtig. Also es nimmt sich selber nicht so ganz ernst, was so diese Darstellung der Weltgeschichte angeht, aber natürlich spielt es natürlich mit diesen ganzen bekannten kulturellen Ereignissen, wie du schon auch gesagt hast, man kann Weltreligionen gründen, man kann aber natürlich auch genauso gut seine eigene Religion erfinden. Ich habe zum Beispiel den Moinizismus in die Welt gebracht und habe damit einen Religionssieg errungen. Das heißt, die ganze Menschheit ist in Frieden am Croissant-Essen dann gewesen in meinem letzten Durchgang. Und das ist ja auch das Schöne daran, Civilization erzählt ja eigentlich immer die gleiche Geschichte. Das ist jetzt der sechste Teil des berühmten Sid Meier-Spiels, was er damals in den 80er Jahren angefangen hat. Im Grunde spielt man eigentlich immer das Gleiche, aber in jeder Version kommen ja neue strategische Elemente dazu. Natürlich wird die Grafik überarbeitet und der sechste Teil hat auch wieder einige grundlegende Änderungen in die Serie gebracht, nachdem der fünfte ja so ein bisschen enttäuschend war. für viele Fans der Serie, weil der so ein bisschen runtergebrochen wurde, vereinfacht wurde, ist der Sechser, glaube ich, eher wieder so ein bisschen back to the roots, würde ich sagen. Und es fühlt sich aber trotzdem modern an.
Ach, aber ich weiß nicht, ob den fünften würde ich nicht als enttäuschend bezeichnen.
Aber zumindest in der Release, in der Vanilla-Version.
In der Vanilla-Version schon, aber ja. Mit den beiden Add-ons dann ist er ja immer noch enorm viel gespielt. Ich glaube, er ist sogar mehr gespielt als der sechste Teil immer noch auf Steam. Civilization hat so ein bisschen, finde ich, oft das Sims-Problem, dass halt mit den Add-ons immer sehr viel dazukommt. Teils dann auch so viel, dass du halt nicht wirklich erwarten kannst, dass im nächsten dann von Anfang an wieder alles dabei ist. Civilization 6 hat das eigentlich gar nicht so schlecht hingekriegt. Da war schon ziemlich viel von Anfang an dabei. Aber auch da hat wieder ein bisschen was gefehlt. Zum Beispiel der Weltkongress und der Diplomatie-Sieg, die jetzt dann tatsächlich auch wieder mit dem neuen Add-on kommen. Also es hat immer so ein bisschen diesen Zyklus. Aber Civ 6 war schon auch relativ umfangreich am Anfang. Und hat eher die Leute, wenn dann mit der KI enttäuscht, als
ja, aber das ist ja ein klassisches Civilization-Problem.
Auch das wieder, ja.
Ja, genau. Aber fangen wir doch mal vorne an. Also, weil wir jetzt auch über die Switch-Version aktuell eben reden wollen, oder ich habe die jetzt eben sehr frisch gespielt. Ich habe es für die GamePro getestet, also habe diese Vanilla-Version gespielt, ohne dieses erste große Add-on Rise and Fall. Deswegen würde ich da erstmal den Schwerpunkt drauf legen. Es ist wirklich die komplette Version von Civilization 6 und das fand ich zumindest sehr erstaunlich, dass sie ausgerechnet auf der Switch anfangen mit der Konsolenportierung. Kurz davor gab es eine iOS-Version, also man kann Civilization 6 in der vollen Version auch auf dem iPad spielen. Das hat mich schon erstmal Augen rümpfen lassen, aber ich hatte keinen Bock, so viel Geld für ein iPad-Spiel auszugeben. Aber bei der Switch-Version war ich dann völlig überzeugt, weil man kann Civilization 6 wirklich sehr, sehr gut mit Controller und Gamepad spielen. Und wenn das auf der Switch läuft, dann bin ich auch, es ist noch nicht offiziell angekündigt, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das jetzt auch für Xbox und PlayStation-Spieler kommen wird. Und es ist tatsächlich der erste richtige, vollständige, Klammer auf, ohne Multiplayer, Klammer zu, Release auf Konsole seit Civilization 2 fürs Super Nintendo kam. Das musst du dir mal überlegen. In der ganzen Zwischenzeit danach gab es nur runtergedampfte Versionen mit Civilization Revolution, so eine Spin-off-Serie, die zwar trotzdem auch das Civilization-Feeling hatte, aber nicht eben so diese strategische Tiefe bot, wie ein Civilization 3, 4 und 5.
Ich hätte jetzt aber auch,
das finde ich schon erstaunlich.
Ja, ich hätte aber auch ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das gut auf Konsolen funktioniert. Also ich hätte gedacht, wenn dann vielleicht schafft es die Switch wegen ihres Touchscreens gerade noch.
Ja.
Aber da ist es ja relativ dann, dass du den halt wie eine Maus quasi benutzt. Aber geht das wirklich gut mit Joystick und Buttons?
Das ist ohne Probleme. Also die Switch hat tatsächlich den Vorteil, dass du beides nutzen kannst. Also ich habe immer so eine Hybrid-Steuerung genommen. Du klickst dich so durch die Menüs durch mit den Schulterbuttons, hast du halt so diese Schnellzugriffleiste auf die Menüs und auf die Statistiken und auf die Übersichtsseite. Und mit dem Analogstick bist du jetzt nicht so viel langsamer als mit einer Maus, wenn du da irgendwie auf deine Einheit scrollst. Du bist ja bei Civilization 6 auch sehr nah dran im Endeffekt. Also so eine ganz weite, rausgezoomte Perspektive hat man ja gar nicht, dass man da jetzt lange Wege mit der Maus zurücklegen müsste. Die, wenn deine Runde dran ist, hüpft es ja sowieso immer zur aktuellen Einheit. Du kannst dich durch die Einheiten durchklicken und so weiter. Also das funktioniert wunderbar. Und scrollen kannst du auch mit dem Touch-Display dann eben mit dem Fingerzeig, wie du schon gesagt hast. Du kannst das Spiel auch komplett, da das ja die iOS-Version auch existiert, komplett mit der Nintendo Switch nur mit dem Display. Also du kannst die Joy-Cons wirklich zu Hause liegen lassen, wenn du im Zug bist, wenn du möchtest, und kannst nur mit Touch komplett Civilization 6 spielen. Und das funktioniert wunderbar.
Das
also Tastatur und Maus cool, habe ich nicht vermisst. Ja. Und du hast es halt immer dabei. Das ist halt echt geil.
Ja, also ich bin tatsächlich auch unabhängig von Civilization. Ich bin fasziniert davon. Ich habe ja selbst noch keine Switch. Ich bin ja auch nicht so der große Konsolenmensch. Aber ich werde schon zu in Versuchung geführt, weil ich fasziniert davon bin, was jetzt tatsächlich alles dafür erscheint und was tatsächlich alles zu funktionieren scheint. Also spätestens bei einem Spiel wie Civilization hätte ich, glaube ich, auch die Grenze gezogen und gesagt, ja, das bestimmt nicht für Switch. Also irgendwo, das wird jetzt bestimmt nicht funktionieren. Aber nein. Selbst das, sehr, sehr cool auf jeden Fall.
Ja, der Vorteil ist halt wirklich, du hast es immer dabei. Der Nachteil ist aber tatsächlich, wenn du Civilization gerne im Multiplayer online gegen andere Menschen spielst, dann ist die Switch-Version nichts für dich, weil da ist der einfach nicht enthalten, der Modus. Und leider auch nur ein lokaler WLAN-Modus mit anderen Switch-Spielern. Also wenn du jetzt auch eine Switch hast, dann kannst du zu mir kommen und dann können wir im Multiplayer im lokalen Netzwerk spielen.
Ah, okay.
Wir können aber nicht auf einer Konsole im Hotseat-Modus spielen. Und das verstehe ich nicht, weil das hat die PC-Version ja auch, dass du einfach an einem PC und dann wechselst du halt den Stuhl, Hotseat, weil er dann halt schön vorgewärmt ist, deswegen heißt der Modus ja so. Und dann musst du halt wegschauen. Und da wäre die Switch ja ideal, weißt du? Wir sitzen zusammen irgendwie gegenüber auf dem Sofa und geben uns die Switch hin und her oder im Zug oder auf der Rückbank im Auto. Oder das wäre so ein fantastischer Modus, ein Hotseat-Modus für mehrere Spieler und selbst der ist nicht enthalten. Und ich verstehe nicht, warum. Also online verstehe ich ja, dass das vielleicht der Netcode irgendwie zu schwierig war oder zu kompliziert für die Switch. Dass der Hotseat-Modus nicht dabei ist, ist echt ein Manko.
Vor allem, ich glaube, noch nie auf dem PC tatsächlich einen Hotseat-Modus genutzt, aber auf der Konsole doch immer. Also das ist doch der traditionelle Konsolen-Multiplayer, lange bevor wir sowas wie das Internet überhaupt kannten, war doch, dass du dich mit Kumpels triffst und dann, was weiß ich, Smash Bros. Oder sonst was zusammenspielst an einer Konsole. Deswegen, gerade wenn du die Codes dafür schon hast, macht das doch sogar auf Konsole mehr Sinn als auf dem PC. Weil in der Regel lade ich keinen Kumpel zu mir nach Hause ein, um zusammen am PC zu spielen. Das machen wir dann, wenn dann online.
Vor allem siehst du dann ja auch die strategischen Entscheidungen und so weiter. Du musst ja dann immer dich drauf verlassen, dass der andere wegguckt. Und das ist natürlich auf so einem kleineren Display idealer zu lösen. Naja, ist halt nicht dabei. Aber dafür ist alles andere dabei. Es sind auch schon ein paar kleine DLC-Pakete dabei. Also so neue Szenarien und Anführer neue sind dabei und neue Maps. Aber der Rise and Fall DLC, der kostet ja auch jetzt immer noch relativ viel auf Steam in der Steam-Version. Der ein richtig großer DLC, der ist nicht dabei. Hätte mich jetzt aber auch gewundert. Also das Spiel kostet ganz normal regulär Vollpreis auf der Switch, wie eben auch die PC-Version. Und warum sollte da der erste DLC jetzt schon dabei sein? Das würde ich dem Spiel jetzt auch nicht vorwerfen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass der auch bald kommen wird. Weil jetzt haben sie ja auch den zweiten angekündigt, diesen irgendwas mit Storm.
Schon wieder vergessen. Gathering Storm, ja.
Gathering Storm. Und spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass der dann auch für die Switch-Version kommen wird, diese beiden DLCs. Ja. Gut. So viel zur Switch-Version, also sehr zu empfehlen. Aber lass uns noch mal ein bisschen über das Spiel selber reden. Wie hast du das denn so wahrgenommen? Du hast ja auch ein großer Civilization-Kenner. Du hast ja schon gesagt, die Vanilla-Version hat es eigentlich ganz gut geschafft, dieses trotzdem ein sehr komplexes Spiel noch zu sein. Fangen wir doch mal mit diesen grundlegenden Änderungen an, die in Civ 6 von Civ 5 unterscheiden.
Also die größte spielmechanische Änderung ist eben, dass du auf der Karte jetzt mehr direkt baust. Also sehr viele Gebäude sind jetzt nicht mehr einfach quasi Upgrades für die eine Stadt, die du in deinem Hexfeld hast, sondern du lagerst die aus auf umliegende Hexfelder. Das sind so Städte, Distrikte und Weltwunder hauptsächlich. Und das ist zum einen, finde ich, spielmechanisch sehr cool, weil die alle davon profitieren, wo du sie baust, ob du sie aneinander baust, ob du sie in der Nähe von Gebirgen baust oder von Flüssen für Handelsdistrikte und so weiter. Das, finde ich, bringt eine interessante neue spielmechanische Ebene rein und auch eine coole optische Ebene, weil sich deine Städte halt tatsächlich weiter über die Karte erstrecken. Das war so, die wichtigste spielmechanische Neuerung. Optisch wiederum, das hat die Gemüter ein bisschen gespalten. Ich mochte es auch nicht so, hat es einen Schritt mehr in Richtung Comic-Grafik gemacht. Und das mochte ich nicht so. Ich bin persönlich kein Fan von Comic-Grafik. Und selbst wenn, wir haben ja schon vorher besprochen, Civilization sich jetzt ja, sag mal, jetzt wirklich nicht unbedingt versucht, eine seriöse Darstellung von Geschichte zu sein, dafür sind die Szenarien, die sich einfach aus dem Spiel ergeben, zu absurd. Finde ich trotzdem irgendwie, wenn ich halt historische Anführer spiele, wie jetzt Friedrich Barbarossa oder sowas, dann hätte ich eigentlich gern, dass die ein bisschen seriöser aussehen als so Comicfiguren. und auch wenn ich ein Weltreich aufzubauen, ist halt für mich eine seriöse Angelegenheit. Und dann will ich auch, dass mein Weltreich bitte auch seriös aussieht.
Man könnte natürlich jetzt mutmaßen, dass sie das schon in Anbetracht der Tatsache so geplant haben, dass es auch für Konsolen läuft. Könnte man vermuten, ist sicherlich ein Vorteil bei der Switch-Version jetzt gewesen, dass die Grafik so ist, dass sie jetzt auch keinen sehr, 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 sehr starken PC benötigt und dann auch auf dem Mobile-Chip der Switch irgendwie gut funktioniert. Ist natürlich jetzt nur Mutmaßung, aber ist tatsächlich ein Vorteil, weil es läuft flüssig und sieht flüssig aus. Ich finde den Stil ganz putzig, aber du hast schon recht, er wirkt halt ein bisschen überdreht. Also gerade die Anführer wirken so ein bisschen wie Karikaturen ihrer selbst, was sie ja aber auch sind. Also wenn du mit Gandhi Atombomben schmeißt, dann ist es halt einfach eine Karikatur dieser historischen Figur. Das ist ja dann schon so. Deswegen finde ich es insgesamt schon sehr stimmig, aber ich gebe dir recht, es ist sehr, sehr geschmacksabhängig. Auf der Karte selber finde ich es aber wunderschön, weil diese, du hast ja immer das Gefühl, wenn dieser Fog of War über der Karte sich ausbreitet, also die Gebiete, die du noch nicht gesehen hast oder wo gerade kein Sichtfeld von dir ist, dann ist das immer so ein Pergamentpapier, ja. Wo dann so die Umrisse gezeichnet sind, wie so eine alte Schatzkarte oder wie man sich das so vorstellt, wenn so ein Pirat auf seinem Unterdeck so diese Karte ausrollt und dann irgendwie sein Messer da reinrammt. Ja? So habe ich mir das immer vorgestellt. Und diese Optik, die finde ich echt sehr gelungen und sehr hübsch, weil das so dieses... Einerseits bin ich der Stratege, der von oben so auf seine Landkarte guckt. Andererseits habe ich aber auch gleichzeitig diesen Wuselfaktor, wenn ich irgendwie näher rangehe, meine Einheiten sehe und diese Städtedistrikte. Und die haben mir wirklich auch sehr gut gefallen, diese Stadtdistrikte und diese Weltwunder, weil sie nicht nur gut aussehen, sondern eben, wie du schon gesagt hast, auch immer so ein kniffliger Moment dazukommt. Baue ich da jetzt was hin, was mir irgendwie halt Vorteile bringt, aber gleichzeitig nehme ich mir ja ein Landwirtschaftsfeld weg und ich muss aber auch so planen, dass ich da die Flussfelder ja auch brauche, um dort mein Getreide anzubauen und so weiter und so fort. Also man puzzelt eigentlich regelrecht schon in den Städten so ein bisschen umher, gell?
Ja.
Und kann die dadurch auch viel mehr spezialisieren.
Genau, also ich finde, es hatte einige coole Mechaniken, es hat aber auch einiges an Kritik einstecken müssen durchaus. Also auf Steam zum Beispiel hat es ja insgesamt nur gemischte Reviews, also 68% positiv.
Und das liegt, wobei das ja immer nichts heißen muss.
Nicht unbedingt.
Da weiß man ja auch oft nicht, welcher Skandal da jetzt irgendwie einen Shitstorm hervorgerufen hat.
Das stimmt,
hat.
Aber in dem Fall ist tatsächlich, es gibt anscheinend gerade wieder einen Skandal tatsächlich, dass es irgendwie, ich habe den leider nicht genau mitbekommen, dass irgendwie zum einen sie einen neuen Launcher für Civilization 5 jetzt 10 Jahre später rausgebracht haben, der Werbung für Civ 6 enthält und anscheinend bei manchen Leuten nicht mal funktioniert. Dafür gibt's gerade ein paar Downvotes und dann auch irgendeine neue Vereinbarung irgendwie, dass es dem Spiel erlaubt, Daten von dir zu sammeln. Ich bin mir jetzt nicht sicher, da beschweren sich ein paar darüber. Das habe ich jetzt leider auch nicht mitbekommen genau, aber zum Release lag es tatsächlich auch viel an 2 spielmechanischen Punkten. Der eine war, dass die KI wirklich nicht so der Hammer ist und sich auch teilweise, also entweder zum einen ist sie manchmal einfach sehr schwach, zum anderen ist aber auch oft ein bisschen nervig, wie das funktioniert. Zum einen, wie schnell du als Kriegstreiber gebrandmarkt wirst, selbst wenn du dich eigentlich nur verteidigst. Mhm. Und zum anderen, dass die KI jedes Volk, das ist eigentlich eine coole Idee, jeder Anführer hat eigene Vorlieben dafür, was sie mögen und was sie nicht mögen. Und wenn du dich halt so verhältst, dass sie das nicht mögen, dann sinkt ihre Meinung von dir. Was eigentlich eine coole Idee ist, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, manche mögen es zum Beispiel nicht, wenn du Stadtstaaten eroberst, weil sie selbst gerne Stadtstaaten erobern wollen würden. Das Problem ist, dass das zusammen mit dieser Kriegstreibermechanik dazu geführt hat, dass es ziemlich schwer war, bei irgendwem überhaupt beliebt zu sein. Weil es einfach sehr leicht war, dass dich alle nicht mögen. Und dann mögen sie dich nicht, dann greifen sie dich an, dann wehrst du dich und dann mögen dich die anderen jetzt auch alle plötzlich nicht mehr. Das soll tatsächlich, glaube ich, ein bisschen, das soll im nächsten Add-on überarbeitet werden, die Kriegstreibermechaniken. Aber das hat
viel. Wurde aber auch schon ein bisschen gefallen. Gepatcht.
Es wurde auch schon viel gepatcht. Die neueren Reviews sind tatsächlich positiver als die insgesamten. Das muss man auch den Entwicklern, finde ich, sehr zugute halten. Die haben das sehr umfangreich gepatcht. Und es gab noch einen Skandal damit, dass, glaube ich, irgendwie die so eine Vorbesteller oder irgendwie Deluxe Edition 4 DLCs oder sowas enthielt. Und es hat sich dann herausgestellt, dass diese 4 DLCs alle so recht magere Volks- und Szenarienpakete waren. Und da haben die Leute sich ein
bisschen... Das sind jetzt genau die bei der Switch-Version dabei
sind. Genau, da haben die Leute sich vielleicht ein bisschen veralbert gefühlt. Also durchaus finde ich auch einiges an nicht unberechtigter Kritik. Aber ich finde eben auf der anderen Seite macht es, wie du sagst, eben auch viele neue, coole spielmechanische Dinge und hat auch tatsächlich schon zu Beginn sehr viel von dem enthalten, was später bei Civ 5 erst mit Add-ons dazu kam.
Also gerade diese Religionssachen zum Beispiel, die Stadtstaaten und genau. solche Sachen sind alle ja schon dabei. Ich habe jetzt auch in dem neuesten Durchgang, wie gesagt, ich habe es ja gerade nochmal jetzt auf der Switch komplett durchgespielt, eine Partie oder zwei, angefangen zumindest, die sind schon deutlich angenehmer als noch damals in der PC-Version. Also sie haben das auch auf den aktuellen Stand der PC-Version gepatcht und diese Vorlieben sind schon cool. Ich hatte dann irgendwie Queen Victoria, die sich dann bei mir gemeldet hat, weil ich die gleiche Staatsform wie sie hatte. Ja, und dann habe ich eben gemerkt, ah, okay, das ist eine ihrer Vorlieben, dass sie lieber mit den Leuten redet, die auch ihre Staatsform haben. So, ja. Und dann war ich auf einmal ihr Freund und dann konnte ich mit ihr kooperieren. Und der andere fand es eben nicht so gut, dass ich da so auf Religion gehe, weil er eben selber halt irgendwie sehr religionsstark war. Mhm. Und das hat ihn ja dann auch zu seinem Zerfall geführt, weil ich dann halt seine Religion übertrumpft habe mit lauter so Mönchen, die ich zu ihm geschickt habe.
Ja.
Also das ist schon sehr cool geworden. Die KI ist auch deutlich besser geworden. Also früher, ich habe es noch mal nachgelesen jetzt vor dem Podcast, unser Kollege Michael Graf hat ja dann auch so Situationen beschrieben, dass halt Leute vor seiner Stadt stehen und dann aber wieder umdrehen und wild in der Gegend rumeiern mit ihrem Katapult, das nicht upgraden und sowas ist mir jetzt gar nicht mehr begegnet. Also das haben sie, glaube ich, schon verbessert. So richtig, richtig, richtig gut ist sie aber immer noch nicht geworden, aber hey, KI zu programmieren ist halt auch einfach verdammt schwer. Bei so einem komplexen Spiel wie Civilization verstehe ich das schon, aber die Kritik ist natürlich trotzdem völlig gerechtfertigt in einem so großen Singleplayer-Spiel, was man irgendwie 20, 30, 40 Stunden spielt, fällt es schon auf, wenn man eben so ein bisschen dann auf Krieg geht und die sich einfach deppert verhalten, das macht schon keinen Spaß. Aber man hat ja zum Glück auch sehr viele andere Wege zu gewinnen und nicht nur mit
Krieg. Nee, also ich finde insgesamt immer noch ich mag es tatsächlich insgesamt sehr gerne. Ich finde nur, man darf halt kann die Kritik halt nicht ganz ausblenden, aber ja. Mir persönlich hat es trotzdem viel Spaß gemacht und genau.
Es ist, glaube ich, auch eher so ein bisschen fürs Endgame. Also wenn man eben auf den hohen Schwierigkeitsgraden spielt, dann fällt es enorm auf, weil natürlich auch Civ immer noch unfair ist, auch weil die KI halt nicht so gut ist, spielen die auch nicht fair. Also wenn du halt höhere Schwierigkeitsgrade hast, war schon immer so, dass sie halt einfach mit unfassbar viel Ressourcen mehr anfangen als du und nicht die gleichen Voraussetzungen haben. Und da könnte, finde ich, ein neues Civilization sich wirklich mal dran setzen und einfach eine richtig, richtig gute KI entwickeln, die dynamisch auf dich reagiert und sich vielleicht auch über Spiel von Spiel zu Spiel irgendwie anpasst. Also so eine lernende KI, das wäre natürlich
ja, also ich gut. bin, das Aber, ist tatsächlich etwas ja, das mag ich immer überhaupt nicht, wenn KIs dann wirklich auf höheren Schwierigkeitsgraden einfach nur mehr Vorteile geschenkt bekommen. Bin ich gar kein Fan davon. Und bei
Civilization, das hat mit KI genau, ja nichts zu tun. Genau, das ist
auch bei Civilization irgendwie nochmal schon mal besonders stark verglichen auch mit Echtzeitstrategiespielen. Mhm. Also dass sie halt wirklich dann, glaube ich, teilweise mit mehr Städten sogar schon anfangen als du und sowas. Ja. Und da bin ich halt, das mag ich einfach, dass auch da, ich verstehe völlig, es ist unglaublich schwierig, wahrscheinlich eine KI für Civilization zu entwickeln, weil es so ein komplexes Spiel ist. Aber wäre auch das, was ich mir wünschen würde fürs nächste, wenn sie also als oberste Priorität, dass sie halt sich überlegen, wie können wir die KI besser machen.
Einer meiner Lieblingsneuerungen war tatsächlich der neue Technologiebaum, beziehungsweise die zwei neuen Technologiebäume. Das fand ich wirklich eine sehr, sehr coole Idee, weil bei alten Civ-Games kennt man es, da schaut man sich dann irgendwann an, irgendwann hat man so auch seine Lieblingstechnologien und dann sagt man, alles klar, ich will da irgendwie das Haus oder dieses Bauwerk, dieses Weltwunder haben, dann klicke ich das an und dann funktioniert es ja mehr oder weniger immer auf der gleichen Art und Weise, wie ich dann meine Forschung betreibe. So war es zumindest bei mir oder so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass man da sehr, sehr festgefahren wird. Und das haben sie wirklich grundlegend verändert und geändert. Es gibt jetzt zwei Technologiebäume. Der eine ist ganz klassisch der Forschungszweig und der andere, oh, wie heißt der? Der hat auch so einen speziellen Namen. Irgendwie Orientierung.
Ich weiß immer nicht, wie er auf Deutsch heißt. Civics auf Englisch. Und irgendwie dann
Civics Tree, ja, ich glaube, ist irgendwie die
Ausrichtung. Recht komischen Namen irgendwie auf Deutsch, weil das schwer zu übersetzen ist. Es sind halt, im Grunde ist es halt, das eine ist der technologische Fortschritt und das andere ist so ein bisschen der kulturelle Fortschritt deines Reiches. Also du erforschst halt quasi zum Beispiel eben neue Regierungsformen, dass du dann von primitiven Steinzeit-Regierungsformen hochgehst zu Sachen wie eben der Monarchie und dann irgendwann noch weiterkommst zur Demokratie und so. Also eben der ideologische und kulturelle Fortschritt. Das fand ich allein schon auch eine coole Zweiteilung, dass das Spiel eben auch anerkennt, dass diese beiden Dinge ja auch durchaus sehr unterschiedliche Dinge sind. Dass du quasi auch theoretisch technologisch sehr fortschrittlich sein kannst, aber immer noch kulturell einfach ein absolutistisches Hinterwäldlerland.
Redest du jetzt von den USA?
Rein hypothetisch, Manu.
Nee, das finde ich wirklich super, diese Aufteilung, weil du konntest ja früher auch schon über den Kultursieg gewinnen, aber du hattest damit ja immer nur wirklich diese Kulturpunkte, die dann deine Region so ausgebreitet haben und dann sogar andere Städte einnehmen konnten. Und jetzt ist es wirklich ein einzelner Forschungszweig, der dir eben erlaubt, auch darauf gezielt zu spielen. Und es kommt noch eine zweite Neuerung hinzu, dass du Booster bekommst. Damit meinen wir jetzt nicht irgendwie so Magic Booster, dass man irgendwie In-App-Purchases kauft, sondern Boost im Sinne von beschleunigen. Wenn du bestimmte Dinge im Spiel schaffst, also kann man sich fast schon so ein bisschen vorstellen wie so Achievements eigentlich, wenn du es schaffst, irgendwie den drei Barbaren zu erledigen oder wenn du es irgendwie schaffst, den ersten Stadtstaat zu entdecken. Lauter solche Geschichten, mir fällt jetzt gerade nichts mehr noch ein, aber solche kleinen Achievements, da steht dann auch immer konkret dran, was du machen sollst, dann hilft es deinen Forschungszweigen, diese zu beschleunigen. Also du brauchst zum Beispiel 14 Runden, um das Rad zu erfinden. Aber wenn du eben drei Barbaren entdeckst und tötest, dann beschleunigt sich das und du sparst 7 Runden. Ja. Jetzt mal so als ganz blödes Beispiel. Das ist jetzt kein echtes Beispiel. Und das finde ich richtig cool, weil dann sagst du, also gut, ich möchte jetzt diese kulturelle Errungenschaft erforschen. Okay, wenn ich 3 Universitäten baue, wollte ich zwar eigentlich gerade gar nicht machen, aber das bringt mir ja nicht nur Forschungspunkte für den Technologiezweig, sondern dann bekomme ich auch noch den Boost für diese Staatsregierungsform, die ich gerne hätte. Und dadurch spielt sich das unfassbar viel dynamischer als früher, weil man auf solche Situationen auf einmal dann reagiert, weil man sagt, hey, ich habe jetzt eh schon 2 Stadtmauern gebaut, weil der mich angegriffen hat. Wenn ich jetzt die 3. noch baue, dann kann ich ja mal versuchen, auf diese Art und Weise irgendwie zu spielen. Und das hat sich mein Verhalten gegenüber dieser Forschung auf jeden Fall komplett verändert im Vergleich zu früheren
Zivilisationen. Ja, ich finde auch schön, wie das teilweise diese Dinge auch sehr oft sich direkt darauf beziehen, was du erforschen willst. Also von wegen, ich glaube, du kommst schneller zu Bogenschützen, wenn du davor halt 3 Schleuderkämpfer baust oder irgendwie sowas war's. Also das ist wirklich teilweise, ja, du spielst, manche sind es eben so ein bisschen so, entdecke irgendwas, was so ein bisschen auch zufällig ist eigentlich, wann du es halt findest. Aber recht viele sind auch wirklich so, gehe gezielt in diese Richtung und wir machen es dir leichter, noch schneller in diese Richtung zu gehen. Zum Beispiel, wenn du halt auf See techen willst schnell, dann hilft es dir, wenn du eh auch schon anfängst, eben auf See zu bauen. Das finde ich auch eine coole Spielmechanik. Es kam dann mit dem ersten Add-on kam auch noch dazu, da war ich so ein bisschen geteilter Meinung, so goldene Zeitalter und dunkle Zeitalter, dass am Ende jedes Zeitalters quasi bewertet wirst, wie gut du dich geschlagen hast, basierend auch wieder auf Leistungen im Grunde. Ob du halt zum Beispiel der Erste warst, der, was weiß ich, einen neuen Kontinent entdeckt hat oder so Zeugs. Und dann fällst du entweder in ein geht's normal weiter oder du fällst in ein dunkles Zeitalter, wo dann deine Moral so sinkt, dass die Gegner leichter kulturell deine Städte übernehmen können. Oder in ein goldenes Zeitalter, wo du dann wiederum leichter ihre Städte übernehmen kannst und auch ein paar Vorteile bekommst. Ich fand nur, das war ein bisschen Overkill davon, was es alles gab an Sachen, die dir halt diese Punkte gebracht haben. Und das hat sich, finde ich, ein bisschen komisch gespielt teilweise, weil es so viele, du müsstest im Grunde halt eine riesige Liste an Sachen auswendig lernen, an Elementen, die dir diese Punkte gewähren. Das war irgendwie ganz witzig dann doch auch strategisch, weil du halt wirklich immer damit fertig werden musstest, wenn du ein dunkles Zeitalter hast. Und dunkle Zeitalter hatten auch ihre eigenen Vorteile, weil du so verzweifelte Spezialpolitiken dann fahren konntest, die dir vielleicht ermöglicht haben, wieder im nächsten, das nächste Zeitalter besser zu machen. Aber ich fand das so ein bisschen eine komische Spielmechanik, persönlich.
Wie findest du denn diese neuen Politiksysteme? Die haben mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Das wurde ja noch mal feingliedriger. Also früher hat man ja einfach gesagt, ich habe jetzt eine Demokratie, fertig, aus, oder eine Monarchie. Und dann hast du halt einfach ein paar Boni oder Malus dadurch erhalten. Und das ist jetzt noch aufgedröselter, dass du sehr viel granularer deine Staatsform zusammenbauen kannst, sage ich mal so. Also du schaltest durch diese kulturellen Forschungen immer so Kärtchen, nenne ich es jetzt mal, also so kleine, sehen wirklich aus wie so Brettspiel, Spielkarten, und die haben immer verschiedene Aspekte. Also es gibt dann halt eben kriegerische Aspekte, es gibt Kärtchen, die sich eher auf den Handel beziehen, dass du in jeder Hauptstadt, in deiner Hauptstadt irgendwie 5 Gold mehr bekommst für jeden Handelsweg, oder du wählst dann stattdessen lieber was aus, was dir bei jedem neuen Handelsweg, zu jeder neuen Kultur irgendwie bestimmte Boni bringt. Was weiß ich, dass deine Kämpfer stabiler sind gegen Barbaren, dann hast du irgendwie das Barbarenzeitalter hinter dir, dann kannst du eher das auf die Stadtstaaten trimmen, bleibst aber trotzdem immer noch in deiner Hauptstaatsform und hast dann immer halt so Ankerpunkte während des Spiels, bei denen du diese Staatsformen neu zusammenstellen kannst und durch die Forschung bekommst du neue Karten. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich dachte im ersten Moment, oh, das ist mir irgendwie zu fummelig. Aber so im Laufe des Spiels, man muss da ja nicht so viele krasse, grundlegende Entscheidungen treffen, sondern kann die immer so ganz individuell gerade der aktuellen Situation anpassen. Und auch in Notsituationen kann man dann eben halt mal eine kleine Revolution starten, was ändern und zahlt dafür halt irgendwie Geld. Das hat mir irgendwie ganz gut gefallen.
Fand ich auch. Ich mag das immer, wenn ich so aus Einzeldingern mir was zusammenbasteln kann in Strategiespielen. Das gefällt mir immer gut. Fand ich eine coole Mechanik. Eben auch, und da die wiederum profitiert auch von dieser Zeitaltermechanik, weil halt sowohl goldene als auch dunkle Zeitalter dir wieder eigene solche Kärtchen geben, die du dann da reinsetzen kannst.
Mhm. Du meinst jetzt in dem Add-on,
genau.
Was durch das Add-on
genau.
Kam.
Genau, das fand ich eine schöne Mechanik.
Diese Spezialeinheiten gibt es natürlich noch, die Weltwunder, da hat sich nicht so viel getan. Ich habe übrigens mal gelesen, dass das immer so, dass Sid Meier so ein 33-33-33 Modell fährt. Und ich finde, das merkt man hier auch ganz gut. Damit ist gemeint, dass er immer 33% neue Sachen reinbringt, 33% quasi die Grund-DNA der Spielserie beibehalten will und 33% direkt aus dem Vorgänger übernimmt und verbessert. Und das finde ich, ist merkt man hier sehr deutlich, dass er das genau hier auch so gemacht hat, dieses Modell. Weltwunder und so gehören dann tatsächlich eher so zu dieser Altlast-Kategorie, aber im positiven Sinne, die sind eigentlich wie immer. Du baust sie halt, der kleine neue Faktor ist eben, dass du sie positionieren musst bei dir in den Städten. Das heißt, du kannst sie nicht einfach irgendwo wahllos hinklatschen, weil das tatsächlich auch eine Bedeutung hat. Aber ansonsten, die gehören einfach zur Grund-DNA von Civilization dazu. Und ich finde es einfach, sieht diesmal besonders schön aus, weil du sie halt so direkt auf der Map siehst beim Drüberscrollen.
Ja, finde ich auch. Ich glaube tatsächlich, Sid Meier war gar nicht so sehr beteiligt an dem Ding. Die schreiben ja, glaube ich, nur noch seinen Namen drauf. Aber
ja gut, das ist so ein bisschen als der Overwatch-Charakter im Hintergrund, der sein Ja oder Nein gibt. Ich glaube schon noch, dass er gefragt wird für solche Sachen.
Und selbst wenn nicht, seine Philosophien sind ja sozusagen on record. Das heißt, und ich glaube, das ist ja ganz interessant, dass jedes Civilization auch wieder einen neuen führenden Game Designer hat. Das war beim Sechser ein anderer als beim Fünfer. Ich habe mal mit dem vom Fünfer auch ein Interview geführt, wo er eben auch gemeint hat, so von wegen, wenn du das halt einmal gemacht hast, dann hast du das halt gemacht. Das ist jetzt deine Interpretation dieses Civilization-Formulars und dann, warum willst du es quasi nochmal machen? Mhm. Und ich glaube, dass die da alle sich immer sehr genau einlesen und auch natürlich mit ihm sprechen, also mit den Philosophien, die halt dahinter stehen von Sid Meier, der ja auch, der einige wirklich auch gute Sachen, sehr, sehr elementare Sachen gesagt hat, wie eben ein Spiel ist für ihn eine Serie interessanter Entscheidungen, fand ich auch immer eine gute Philosophie. Und das, finde ich, schafft auch wieder Civilization 6 ziemlich gut. Hm. Genau, weil du Spezialeinheiten angesprochen hast, das ist also eine Sache, ich würde mir echt noch wünschen, und da hat Civilization 6 schon ein bisschen mehr gemacht, aber ich würde mir da gerne noch mehr wünschen, dass das die Serie in Zukunft noch mehr macht, um die Völker unterschiedlicher zu gestalten. Teilweise finde ich es ein bisschen schade, dass du halt zum Beispiel, natürlich, es gibt ja vielleicht auch nicht jedes Volk für jedes Zeitalter was her, aber wenn halt ein Volk irgendwie im Mittelalter seine Spezialeinheit hat und dann bist du übers Mittelalter recht schnell hinaus und den ganzen Rest des Spiels hast du keine besondere Einheit mehr, als, was weiß ich, Koreaner oder sonst was, weil du halt im Mittelalter oder ein bisschen danach deine Raketen, deine Feuerwerksraketenwerfer hattest und ab da sind deine Armeen genau die gleichen wie die von, was weiß ich, Indien oder sowas. Und Civilization 6 hat schon ein bisschen mehr gemacht, um den Völkern eigene Mechaniken zu geben. Aber ich finde, da geht noch mehr. Das fand ich immer ein bisschen schade, dass da teilweise sich dann doch in bestimmten Bereichen sich sehr viele Völker sehr ähnlich anfühlen.
Ja, ist halt aber auch schwierig, weil du ja immer alles machen kannst. Ja. Also du kannst ja selbst entscheiden, ob du mit diesem Volk jetzt, auch ein sehr kriegerisches Volk, was irgendwie total viel Boni auf Kampf und so hat, kannst du ja trotzdem total pazifistisch oder über Religionssieg gewinnen. Das bleibt dir ja überlassen. Aber natürlich könnte man das noch stärker formen oder ich finde auch, dass da eher die Quantität irgendwie immer ausgespuckt wird. Noch ein Leader und noch ein Leader und noch ein zweite Varianten-Leader für diese Kultur und so weiter. Das gibt mir irgendwie gar nichts. Also mir ist es auch immer gar nicht so wichtig, mit welchem Anführer ich da jetzt gerade spiele. Ich nehme die halt meistens irgendwie aus Sympathie oder sowas, weil ich die halt lustig finde oder klicke tatsächlich auf random. Aber so krass wie jetzt bei, keine Ahnung, beispielsweise bei einem StarCraft, wo wirklich jede Klasse sich komplett anders spielt, das ist ja bei Civilization noch nie der Fall gewesen.
Genau. Ja. Es ist ja wirklich auch so ein bisschen daher, ich meine, es kommt ja auch daher, es hat ein ähnliches Modell, wie es auch Age of Empires später hatte. Age of Empires war ja durchaus inspiriert von Civilization.
Ein bisschen.
Aber ich finde, was ich auch tatsächlich noch finde, ich finde bei den Völkern und Anführern, ich finde, also wie du richtig sagst, die hauen sehr viele raus, aber sehr viele davon fand ich persönlich total uninteressant. Während immer noch, finde ich, sehr viele Elementare meiner Meinung nach fehlen. Also zum Beispiel gerade im Add-on in Rise and Fall waren dann so Sachen drin wie, also ich habe halt, es geht ja um den Aufstieg und Fall von Imperien und ich war mir halt total sicher, gut, da muss jetzt eigentlich Byzanz dabei sein. Also das ist offensichtlich ein Volk, das fehlt, ein großes aus der Weltgeschichte und es passt so unglaublich gut in dieses Thema rein, dass es natürlich dabei sein muss. Und da ist es nicht drin und stattdessen irgendwie die Cree-Indianer oder sowas. Und da bin ich jetzt vielleicht auch ein widerlicher westlicher Kolonialherr, aber ich will halt die großen geschichtsbestimmenden Imperien erstmal haben. Und ich habe das Gefühl, dass sie da ein bisschen so bewusst so eine Politik fahren, wir sparen uns schon recht viele Völker auf, so weil wir recht lange noch DLCs und Add-ons bringen wollen. Deswegen dürfen wir nicht zu viele von denen, die jeder haben will, auf einmal bringen. Und immer zwischendurch auch so ein bisschen obskurere. Und ich meine, zum Teil finde ich das ja auch immer cool, dass du in Civilization eben auch halt, was weiß ich, dann irgendwie mit Völkern die Welt erobern kannst, denen du das historisch nie zugetraut hättest. Aber ganz persönlich muss ich halt sagen, wenn auch ein DLC rauskommt, Khmer und Indonesien Civilization Pack, ja, nett, aber hole ich mir halt dann nicht.
Wobei ich diese Hinzufügung von den Cree wirklich cool finde, weil die halt so diese Native repräsentieren auch und die waren ja auch entsprechend wichtig und groß da. Also finde ich schon cool, dass sie da auch so abseits der klassischen, wie du schon gesagt hast, westlichen bekannten Dynastien irgendwie dann existieren und oder dann auch sowas reinmachen. Aber klar, weiß schon, was du meinst.
Ich finde auch auf jeden Fall, ich finde nur so ein bisschen das Pendel tendiert ein bisschen zu sehr in die Richtung von obskuren Sachen und während halt, finde ich, einfach noch einige sehr offensichtliche Sachen fehlen und das nach 2 Jahren. Ich glaube zum Beispiel auch vielen fehlen die großen Gegenspieler von Byzanz, die Ottomanen fehlen auch vielen Leuten, die sind auch noch nicht drin. Mhm. Und
ich will die Assassine und die
genau. Templer. Ja, also wie gesagt, ich finde auch auf jeden Fall immer auch, es sollte ja nicht nur quasi die großen Sachen sein. Was ich wiederum auch mochte, was auch einige kritisiert hatten, aber das fand ich cool, dass sie so ein bisschen die Anführer nicht immer der offensichtliche war. Zum Beispiel,
ja,
das mochte ich zum Beispiel, simples Beispiel, da ist es immer noch, der ist immer noch bekannt, aber bei Deutschland war es in der Regel Bismarck, der in Civilization der deutsche Anführer war. Ja. Und jetzt ist es halt Friedrich Barbarossa. Und das finde ich cool, weil der war ja auch sehr wichtig in der Geschichte. Und dass du halt bei jedem Volk mal, weil das auch eher ein Weg ist, im 6. Teil der Serie auch mal wieder ein bisschen was noch Neuerungen reinzubringen, dass du halt nicht wieder einfach hier Cäsar für Römer und Napoleon für Franzosen und so weiter und so fort, sondern da so ein bisschen dich ausbreitest und ein bisschen ein anderes Erlebnis bringst mit Anführern, die ja immer noch historisch wichtig waren, aber wo man dann vielleicht auch ein bisschen was lernen kann, sage ich mal, weil du ja vielleicht die noch gar nicht kennst und dann guckst du nach, wer waren das jetzt nochmal? Was hat der denn gemacht historisch?
Ich hätte ja gern die Atlanta, so Atlantis oder irgendeine Alienrasse oder sowas.
Du redest sehr viel Nonsens, aber Manu.
ich sag so Sachen nur, um dich zu ärgern.
Ich merk's schon. Da bin ich mal, weißt du, da bin ich mal in einem anderen Podcast. Das machen ja meine lieben Podcast-Kollegen schon immer. Und dann ärgerst du mich auch immer. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie einlade, aber ich finde das unverschämt.
Lass uns mal ganz kurz noch sagen, was wir wissen über Gathering Storm. Ich weiß jetzt nicht, wer da als Anführer oder so kommt, aber was ich cool finde, der Name sagt es ja schon, da kommen Naturkatastrophen ins Spiel. Besonders freue ich mich auf den Weltkongress, weil ich am liebsten eigentlich immer auf Diplomatie siege. Ich bin so ein alter Pazifist. Ich will bei Civilization immer über Kultur oder Diplomatie oder so gewinnen, weil dann komme ich mir immer besonders schlau vor. Weil so ein bisschen den anderen, der schlechten KI, eins über die Mütze zu braten, ist halt irgendwie auch nicht so wirklich schwer immer. Und deswegen war ich auch ein bisschen enttäuscht, dass bei Civilization 6 der Diplomatie-Sieg gar nicht dabei ist, weil der gehört ja eigentlich grundlegend zur Serie, oder? Also ich kann mich nicht erinnern, dass der früher nicht möglich gewesen wäre. Oder kam der auch erst später?
Das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Ich bin noch zu jung, um die allerersten Civs ja gespielt zu haben. Im Fünfer gab es ihn eben auf jeden Fall. Und ich fand, es war okay, sage ich mal, weil irgendwo muss halt ein neues Civ auch wieder Abstriche machen, weil du kannst halt nicht irgendwie drei Add-ons gleich wieder mit reinpacken oder zwei, jedenfalls. Und ich fand, das war noch einer der Punkte, wo man sagt, okay, das kann ich nachvollziehen. So von wegen, wenn man irgendwo Abstriche machen muss, dann vielleicht bei einer von den Siegbedingungen. Aber ich find's trotzdem cool, dass er wieder reinkommt. Ich bin noch nicht sicher, was ich von Naturkatastrophen halten soll, weil ich eigentlich die in Aufbauspielen nie mag. Mhm. Und interessant finde ich halt, dass anscheinend da so ein paar Spielmechaniken drin sind, dass die auch, also dass halt zum Beispiel in der Nähe eines Vulkans zu siedeln auch Vorteile hat, die Risiken wert machen können, weil du halt fruchtbare Vulkanasche und sowas, das finde ich ganz interessant.
Aber das ist doch in echt auch so. Also natürlich bauen die Menschen gerne in solchen Gebieten, weil es fruchtbares Land hat. Natürlich bauen sie gerne an Küstennähe, weil dort eben Meer, Fisch und Nahrung und schönes Wetter und Strand und so. Und das hat ja bei Civ nie was ausgemacht. Und jetzt kommen ja wirklich auch Naturkatastrophen nicht nur natürlicher Art hinzu, sondern auch menschgemachte. Also auch der Klimawandel wird jetzt dann eben thematisiert und ein neuer Wert kommt mit rein, CO2 natürlich, der in der Atmosphäre gemessen wird. Und wenn du halt eine sehr, sehr starke wachsende Industrienation bist, dann verschlimmert sich das, die Polarkappen schmelzen und deine Städte können halt wirklich auch absaufen. Und das ist ja so dermaßen aktuell, dieses Thema, gerade mit den Klimagegner, Leugnern, die eben sagen, das ist nicht von Mensch gemacht und so, könnte natürlich da auch wieder gerade in bestimmten Kreisen irgendwie für Zoff und Downvotes sorgen. Aber da finde ich, das gehört in so ein Civ-Spiel eigentlich auch rein, dass dann nicht nur eben ein Vulkan ausbrechen kann, sondern dass eben halt auch durch Fracking, durch Industrie und so weiter auch die Erde reagiert und sich auf diese Nationen dann auch auswirkt.
Das finde ich auch.
Finde ich sehr cool, dass das damit
reinkommt. Das finde ich auch interessant tatsächlich, eben wie du sagst, dass es sich durchaus einer aktuellen politischen Debatte annähert. Und wie gesagt, auch eben Diplomatie-Sieg und so finde ich super. Bei den Zivilisationen muss man mal schauen. Man kennt bislang nur eine, nämlich Ungarn. Das finde ich auch ganz, ganz cool. Die bauen gerne in der Nähe, bauen Städte gerne in flussreichen Gebieten. Weil wenn du Städte oder wenn du Stadtdistrikte einen Fluss entfernt von deinem Stadtzentrum baust, dann werden sie schneller gebaut. Das finde ich immer ganz witzig, wie Civilization 6 immer so solche Sachen betont, dass viele Völker haben, deren Fähigkeiten konzentrieren sich darauf, dass sie eigene Planungsbedürfnisse haben. Ich glaube, Japan zum Beispiel baut gerne auf engen Inseln, was ja durchaus nur realistisch ist, Russland gern in der Tundra und so weiter und so fort. Das finde ich immer ganz cool. Man muss mal noch schauen, was eben sonst noch an Zivilisationen kommt. Ich hoffe halt schon, dass sie jetzt wirklich mal ein paar von denen, also von den offensichtlich noch fehlenden halt reinbringen. Also vor allem Byzanz will ich halt jetzt persönlich endlich mal haben. Ich finde, es passt jetzt überhaupt nicht mehr zum Thema, aber es hätte halt bei Rise and Fall zum Thema gepasst. Also offensichtlich gucken sie auch nicht so aufs Thema. Byzanz hatte kein Problem mit Naturkatastrophen. Da ist es davor schon ausgelöscht worden. Aber da würde ich halt hoffen, dass sie jetzt mal ein bisschen auch in den großen Imperien, die noch übrig sind, wildern und nicht hauptsächlich so eher noch so kleinere Länder reinbringen. Und ja, aber ich finde, es sieht auf jeden Fall interessant aus bislang. Wir wissen halt noch nicht so viel.
Also 8 neue Zivilisationen insgesamt mit 9 Anführern. Ich bin gespannt, wer da kommt, so wie du. Und am 14. Februar erscheint dieser DLC erst, leider. Also dauert noch ein bisschen. In der Zeit hat man noch einige Runden Zeit, Civilization nochmal nachzuholen, wenn man es noch nicht gespielt hat. Wie gesagt, wir wissen noch nicht, ob es für Switch und Konsolen und so erscheint. Momentan ist bis jetzt natürlich nur die PC-Version angekündigt und wird 40 € kosten. Also denk mal, vielleicht wird dann der erste DLC auch wieder billiger oder vielleicht gibt es so ein Bundle-Paket oder so. Ich bin mal gespannt. Es sind schon immer recht kostspielig, diese DLC-Pakete, gell, für Civilization. Also ist jetzt nicht so.
Vor allem, ich glaube, der ist noch mal teurer als das davor. Ich glaube, davor waren es
30. Der andere war 30, genau. Glaube ich, ja.
40 ist schon für ein Add-on happig, muss man sagen.
Schon eine Ansage.
Sollten sie dann auch besser ordentlich Inhalt bringen. Also ich meine, es klingt ja durchaus, als wäre da einiges drin. Aber ich weiß noch nicht, ob es tatsächlich 40 Euro neu ist. Also, weil das andere hat ja auch schon recht viel gebracht. Ja. Aber es ist halt wieder üblich, es ist halt haufenweise neue Einheiten, Verbesserungen, Gebäude, Überarbeitung für bestehende Systeme, komplett neue Ära für einen Technologiebaum kommt tatsächlich dazu, nämlich das 21. Jahrhundert. Okay. Also ist schon recht viel drin. Aber viel davon ist halt immer dabei. Also klar, es sind auch wieder, auch beim anderen waren ja neue Einheiten dabei, Verbesserungen für bestehende Systeme. Muss man schauen. Also ich meine, es ist ja nicht unmöglich, ein Add-on zu machen, das 40 Euro wert ist. Aber ich sag mal, es ist schon eine Ansage, wie du sagst.
Ja, gerade am PC, da kosten ja neue Spiele auch immer nur 40 Euro, genau. Na gut, also wir werden es besprechen und spielen. Natürlich werdet ihr das bei GameStar auch von dir oder von Herrn Graf oder deinen Kollegen dann auch erfahren, ob sich dieses Add-on lohnt im Februar. Bis dahin kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, mal einen Blick reinzuwerfen. Also gerade für die Konsolenspieler und Spielerinnen unter euch, die bis jetzt vielleicht noch keinen PC zur Hand haben, um Civilization zu spielen, ist das wirklich ein guter Einstieg. Also ich finde Civilization 6, da wirst du mir vielleicht oder vielleicht auch nicht recht geben, eignet sich auch ganz naja, ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich das wirklich so gut geeignet finde. Also der Einstieg ist nicht so ohne, weil es halt sehr komplex ist, aber das ist ja bei jedem Civilization so. Also es ist halt das Einzige momentan, was es für Konsole gibt, aber ist der Einstieg so geeignet? Ich wollte mich jetzt gerade revidieren. Also ich bin jetzt beim Sagen, habe ich mir überlegt, so ideal zum Einsteigen ist es vielleicht gar nicht, aber man hat ja keine andere Wahl.
Also ehrlich gesagt, anekdotisch muss ich sagen, ja. Ich habe ein paar Freunde, die das gespielt haben und es cool fanden, von denen ich nicht erwartet hätte, dass sie ein komplexes Rundenstrategiespiel cool finden würden. Allerdings, objektiv betrachtet, macht es jetzt eigentlich nicht so viel, um dir den Einstieg leicht zu machen. Es hat ein mäßiges Tutorial. Es ist, finde ich, ganz grundlegend schon so aufgebaut, dass du am Anfang ist es ja noch gar nicht so komplex. Ist ja, aber das war wieder bei jedem Civilization so. Am Anfang,
das wächst ja genau, mit jeder Runde. Genau.
Hast du eine Stadt und wenig Technologien und sowas. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es irgendein Civ gibt, das wirklich besonders einsteigerfreundlich ist. Die sind alle immer groß komplex.
Naja, wenn dann höchstens die Revolutions natürlich.
Genau, sie haben alle auch nicht groß irgendwie eine Kampagne, die dir Schritt für Schritt das beibringt oder sowas.
Aber es liegt in der Natur der Sache von Civ, dass man eben mit jeder Runde auch, natürlich gibt es Tutorial-Einblendungen, die dir sagen, hey, du hast jetzt irgendwie deinen ersten Siedler, schau doch mal, hier wäre ein guter Ort, um deine Stadt zu bauen. Sowas ist ja schon drin. Das nimmt man ja schon fast gar nicht mehr wahr, wenn man schon ein paar Civs gespielt hat. Man kann ja dann auch eben sagen, zeig mir nur die neuen Features, die jetzt in dieser Version hinzugekommen sind. Den Rest kenne ich. Dankeschön. Ausblenden. Aber man kann sich ja auch wirklich alles einblenden lassen. Und dann wird man schon an die Hand genommen am Anfang. Aber es ist natürlich, man muss da schon Bock drauf haben. Also es ist jetzt kein Nintendo-Spiel im klassischen Sinne, wo irgendwie tausendmal, hier, guck mal, wenn du A drückst, dann kannst du hüpfen. Probier doch mal. Drück mal A. So ist es nicht. Also gerade für Nintendo-Konsole eher.
Aber ich würde mal sagen, jedem, der damit liebäugelt vielleicht und sich bislang ein bisschen abgeschreckt fühlt, meine Erfahrung ist tatsächlich, man kommt besser rein, als man wahrscheinlich denkt. Auch ohne diese Dinge. Ja. Also Civilization ist gar nicht so ein Monster, glaube ich, wie manche vielleicht irgendwie noch befürchten würden. Sondern es spielt sich dann flüssiger, als du wahrscheinlich denkst. Und du wirst sehr schnell in diesem Zustand sein, in dem Manu am Anfang der Folge war. Na, eine Runde noch, komm schon, das geht schon noch. Also lasst euch nicht abschrecken und schaut einfach mal rein. Es ist ja gerade das Hauptspiel ist ja inzwischen auch schon des Öfteren im Sale. Und dann guckt einfach mal rein. Also man braucht auch am Anfang nicht die Add-ons, das muss ich dazu sagen. Es ist wirklich nicht so, dass man sich das dann spielt und denkt, oh, ich verpasse gerade alles Wichtige. Ich finde auch die, wie gesagt, in meiner widerlichen Kolonialherren-Einstellung ist auch meiner Meinung nach bei den Zivilisationspaketen und so nichts dabei, was du dringend brauchen würdest. Und wenn, dann kauf dir halt noch das eine dazu, wenn du sagst, ich will unbedingt zum Beispiel als Polen spielen oder sowas, weil das historisch mein Lieblingsvolk ist aus der Zeit oder sowas. Ich habe mir damals, als ich mir zum Beispiel Crusader Kings gekauft habe, habe ich auch gesagt, okay, das hat haufenweise DLCs, die kaufe ich mir nicht alle zum Start. Ich will erst mal sehen, ob ich das mag. Ich habe mir halt den Byzanz-DLC gekauft, weil ich wusste, das will ich spielen. Und so kann man es ja hier auch machen. Du brauchst, finde ich, am Anfang noch nicht das Add-on Rise and Fall. Das macht schon, bringt einige gute Verbesserungen rein, aber es ist nicht so, dass du irgendwie mit dem Hauptspiel irgendwie so eine Bare-Bones-Erfahrung bekommst, die dich irgendwie nicht mitreißt oder sowas.
Das ist ja das, was ich meinte. Bei Sims war das ja beim aktuellen ganz, ganz schlimm, dass man so das Gefühl hatte, hey, ich habe Sims früher mit so vielen Erweiterungen gespielt, das fühlt sich ja total nackt an. Und das Gefühl hat man bei Civ 6 nicht. Civ 5 war natürlich auch am Ende mit den zwei DLCs, gerade mit dem Rise and Tide oder wie das hieß, richtig cool. Und jetzt fängt man natürlich wieder ein bisschen reduzierter an. Aber ich finde, es fühlt sich nicht so Barebone ist das richtige Wort an, wie bei Civ 5 noch damals. Also ich finde, Civ 6 ist schon ein sehr rundes, stimmiges Paket und ich bräuchte so gesehen eigentlich gar kein DLC mehr dafür, bis auf den Diplomatie-Sieg.
Genau.
Das habe ich ja schon gesagt.
Ja, wunderbar. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke für die Einladung wieder mal.
Danke für deine Zeit und deinen Besuch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und willkommen im Club der anonymen Zifferholiker. Alle, die jetzt anfangen wegen uns, tut uns leid.
Tut uns gar nicht leid.
Aber not sorry. Ja. Sorry, not sorry. Nee. Da gab es mal so eine ganz schöne Werbung, gell, mit so einem Treffen, wo so Leute in so einem Stuhlkreis saßen und die haben eine eigene Webseite damals auch gemacht. Bei Civ 4 oder 5 war das so eine Werbekampagne, die Zifferholics,
cool.
Wo dann so Leute saßen und so, ja, ich kann nur noch eine Runde und so.
es ist ein Problem. Es ist ein Problem tatsächlich.
Ja. Als es noch cool war, von der PR mit süchtig machenden Spielen zu werben.
Ja, das stimmt. Aber immerhin Lootboxen hat es ja keine, immerhin.
Nee, immerhin. Genau, werf eine Münze ein, um die nächste Runde zu spielen. Das wäre eigentlich so.
Oh Gott,
der nächste Schritt. Wir hören jetzt lieber auf, bevor wir 2K noch irgendwie Ideen geben. Ja.
Ich glaube auch.
Gut, also wie gesagt, vielen Dank. Und wenn man mehr zu Civ lesen möchte auf der GameStar bei dir und unseren Kollegen, gibt es natürlich jede Menge Infos auch zum neuen Add-on. Und dann schicken wir die Leute dorthin. Dort findet man natürlich auch dich. Auch im GameStar-Podcast bist du zu hören mit Graf und Dimi, gell? Mit Micha und Dimi.
Genau.
Und ab und zu bin ich auch mal zu Gast. Ich war schon lange nicht mehr. Ihr müsst mich mal wieder einladen. Hint, hint.
Das stimmt eigentlich, ja. Liebe Hast Grüße. Du mich deswegen eingeladen, um hier ein bisschen mehr Schuldgefühle zu machen? Deswegen, ich lade dich ein, aber wann war ich das letzte Mal? Cleverer Trick.
Gell? Cleverer Nicht Trick. Hat funktioniert. Nur deswegen habe ich mir Ziff geholt, genau. Also mach's gut, bis zum nächsten Mal und wir hören uns morgen wieder. Tschüss.
Tschüss.